Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön, euch zu sehen. Schön, mit euch Gottes Wort zu teilen. Ist ganz witzig, in der Vorbereitung heute war ich aufgeregt. Keine Ahnung warum. Gucken wir mal, was Gott draus macht, ja. Ich bete nochmal. Jesus, wie gut es ist, in deinem Haus zu sein. Hoffentlich ohne Kratzen. Herr, wir danken dir, dass wir hier sein können. In Freiheit, in Frieden. Ja, mit so viel Leidenschaft, Herr, dir zu begegnen zu dürfen, dein Wort zu hören, Herr. Ich danke dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast, Herr, damit wir darin das Leben haben, Herr. Danke, dass du uns darin einen Weg zeigst, Herr, dich immer besser kennenzulernen, kraftvoller zu werden, immer mehr deine wunderbaren Geheimnisse zu verstehen, Herr. Und ich bete, dass du uns dort heute ein Stück weiter hineinnimmst, Herr. In deine guten Gedanken, für unser Leben, für diese Gemeinde, aber auch für diese Stadt und für diese Welt, Herr. Und so preisen wir dich in Jesu Namen. Amen. So, ich weiß, du gibst dein Bestes. Guck mal, ich versuche das mal hier vorne ranzumachen. Vielleicht ist es dann besser. Oder ich bewege mich einfach nicht, okay? Ich mache jetzt. Ja, du darfst gerne mal meine... Geht sie automatisch ran, meine PowerPoint ranschmeißen. Wir beschäftigen uns heute vorerst das letzte Mal mit dem Römerbrief. Ein Brief, der hoffentlich dich auch bewegt hat, aber der auch immer wieder in der Geschichte bewiesen hat, dass er die Welt verändern kann. Weil darin ein Geheimnis liegt, die Kraft hat, Menschenleben zu transformieren. Und ich hoffe, dass es auch es in deinem Leben tut, denn es ist das Evangelium von Jesus Christus. Letzte Woche haben wir mit Kapitel 12 begonnen. Paulus hat uns jetzt in den praktischen Teil hineingenommen. Kapitel 1 bis 11 war die Darlegung des Evangeliums, was es ist, was es bedeutet und was für Auswirkungen es auf unser Leben hat. Und jetzt bewegt Paulus die Frage, wenn wir daran glauben, wenn du das Evangelium für dich angenommen hast, hey, was hat das für Auswirkungen auf dein Leben? Denn wenn man so in die Welt schaut, natürlich du nicht, aber es gibt viele Menschen, die glauben an Gott. Die glauben, dass Gott real ist, die glauben daran, dass Gott sie sogar liebt, aber es macht keinen Unterschied in ihrem Leben. Ihr Leben bleibt so wie vorher. Aber Paulus sagt im Römerbrief, das funktioniert nicht. Es ist eine Kraft, die unser Leben verändert. Es macht einen unglaublichen Unterschied. Wenn du das Evangelium in deinem Herzen trägst, dann solltest du sicherer und standfester in deinem Leben stehen. Du solltest jeden Tag aufs Neue Sinn und Hoffnung bekommen, eine Ausrichtung, wo dein Leben hingeht, wie du dein Leben führst. Und es sollte dich auch demütiger machen. Darum ging es letzte Woche. Paulus sagt, das alles passiert, wenn du das Evangelium auf dein Leben anwendest. Das passiert, so hat er letzte Woche in den Versen 1 und 2 eingeleitet, wenn du dein ganzes Leben Gott hingibst als ein lebendiges Opfer und du deinen Gedanken von ihm erneuern lässt. Gott möchte dir eine ganz neue Art zu denken geben, dich hineinführen, wie Kinder Gottes eigentlich denken und leben. Letzte Woche ging es darum, wenn Gott unser Denken erneuert, dann leben wir eine ganz neue Art, von uns selbst zu denken. Denn von nun an bestimmt nicht mehr ich, nicht du oder irgendwelche anderen Menschen deinen Wert, sondern unser Wert bestimmt sich aus dem Evangelium. Und heute bleiben wir in Kapitel 12, also sind noch ein paar Kapitel offen. Die werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal nacharbeiten, ne? Aber heute wollen wir nochmal dort bleiben, denn das Evangelium möchte uns eine ganz neue Art zeigen, Liebe zu verstehen, Liebe zu denken, die sich auf unsere Beziehungen auswirken. Ich möchte mal in die ersten Verse hineingehen, die Verse 9 bis 11. Da sagt Paulus, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand. Seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Ich wiederhole nochmal Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. Drei Appelle, die Paulus hier uns gibt, was echte Liebe in unserem Leben bedeutet. Und alle drei Appelle haben zu tun mit Wahrheit. Und der erste knackige Punkt, den ich mit euch teilen möchte, ist, dass Paulus sagt, hey, Liebe, die muss von Herzen kommen. Klingt für uns erstmal selbstverständlich, aber Liebe, die nicht von Herzen kommt, ist geheuchelt oder in anderer Übersetzung steht auch scheinheilig. Und wenn du schon ein bisschen länger in der Gemeinde oder vielleicht auch in anderen Gemeinden unterwegs warst, dann wirst du schon die Erfahrung gemacht haben, und das gilt für alle Gemeinschaften, wo gewisse Werte hochgehalten werden. Vielleicht ist doch passiert, dass eine Gemeinschaft in eine Art Nettigkeit hineinrutscht, hinter der sich aber Tratsch und Klatsch, natürlich nicht hier, ne? Ich meine in anderen Gemeinden, Verleumdung und schlechter Nachrede versteckt. Vielleicht kennst du das. Paulus sagt, nur in echter Liebe kann offen miteinander gesprochen werden. Das Zweite, was Paulus uns weitergibt in Bezug auf Liebe, ist, Liebe hält sich an Gottes Willen. Liebe muss sich auf dem moralischen Fundament von Gottes Gesetzen stehen und stellen. Denn seine Ordnungen zeigen uns, wie er dich, mich, uns und die Welt angelegt hat. Wenn es um Liebe geht, dann geht es nicht nur um Sentimentalität, sondern auch immer um Wahrheit. Und Paulus sagt, das geschieht folgendermaßen. Indem wir das Böse verabscheuen und das Gute festhalten. So wörtlich übersetzt heißt es, dass wir an dem Guten festgeklebt sind. Paulus sagt uns, du und ich, wir können nicht wirklich lieben, wenn wir nicht gleichzeitig auch hassen. Das klingt brutal. Es ist doch der Gegensatz. Aber Paulus sagt, echte Liebe bezieht Stellung. Sie bezieht Stellung zur Wahrheit. Sie steht zur Wahrheit und sie nimmt Stellung zu Lüge, zu Sünde, die einen Menschen doch kaputt macht. Und das ist wichtig für uns zu verstehen in Bezug auf Liebe. Denn wenn wir Menschen lieben auf unsere Art, dann ist unsere Liebe doch oft verzerrt. Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sprechen, aber wie leicht fällt es uns, bei einem Menschen, den wir lieben, der etwas richtig Falsches macht, das zu relativieren oder zu verharmlosen. Und wenn das eine andere Person, die wir nicht lieben, machen würde, wir wären absolut entsetzt. Liebe, die sich scheut, einen Geliebten zur Rede zu stellen, sagt Paulus, hey, das ist keine echte Liebe, sondern ist einfach nur egoistische Sehnsucht nach Gegenliebe. Weil diese Art der Liebe Angst hat, das Richtige zu tun. Sie hat Angst, Wahrheit zu sprechen, weil sie Angst hat, zu verlieren. Und die Frage für uns ist also heute, wenn Liebe und Wahrheit zusammengehört, wie funktioniert es, dass wir Menschen lieben, die wir nicht mögen? Mag es ja geben. Menschen lieben, die wir nicht als liebenswert erachten. Und andersrum auch, wie können wir Menschen die Wahrheit sagen, die wir lieben? Es ist nicht so selbstverständlich. Paulus sagt, der Weg dorthin ist der Weg des Evangeliums. Wenn wir das Evangelium nicht verstehen, es nicht in unser Herz lassen, auch in Bezug auf Liebe, dann werden wir seine Denkweise, seine Art der Liebe niemals begreifen können. Und deshalb lasst uns mal weiterschauen. Denn das Evangelium möchte uns in eine neue Art der Liebe führen. Und das bedeutet automatisch, das Evangelium möchte uns in eine neue Art von Gemeinschaft führen. Gemeinschaft neu zu denken. Denn Liebe, sie funktioniert nur in Beziehung. Und deshalb hat Gott uns ein Leben ausgesucht, vorbereitet, das wir in Gemeinschaft führen sollen, das von einer engen und intimen Verbundenheit geprägt ist. Unsere Herausforderung ist, wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich die Bibel lese, ich sage immer Ja und Amen zu allem, ist ja Gottes Wort. Aber wenn wir bestimmte Dinge lesen, da ging es ja auch in der Dankbarkeit rum, wer bei der Predigtreihe dabei war, wir lesen die Dinge immer aus einer bestimmten Brille. Und wir Westeuropäer, wir Westler, wir sind von einer Gesellschaft geprägt, die von Individualismus geprägt ist. Und so neigen wir oft dazu, Gottes Wort mit in unserer individuellen Brille zu lesen. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen und auch berücksichtigen. Denn das, was Gott uns sagt und uns herausfordert, das wird nicht so einfach sein. Ich teile nochmal Vers 10 mit uns. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Wenn wir von Geschwisterliebe lesen, dann sind unsere Vorstellungen, besonders wenn hier so steht herzlich, dann denken wir eher an etwas Sentimentales. Aber die ursprünglichen Griechen und Römer, wo sich das Evangelium zu dieser Zeit befand und entwickelt hat, die sahen hautnah, was diese neue Art der Liebe, wie sie sich in dem Leben der Christen ausgewirkt hat. Und sie haben gesehen, dass das nicht sentimental schön war, sondern radikal und anstößig. Wisst ihr, einer davon ist Lucian von Samosata, ein Philosoph, Schriftsteller. Und er beobachtete das Wachstum der Christen. Und er mochte das absolut gar nicht. Ich lese euch mal kurz einen kleinen Abschnitt vor. Ihr Gründer, das ist Jesus. Er überredet sie, dass sie wie Brüder zueinander sein sollen. Und deshalb verachten sie ihre eigene Privatsphäre und betrachten all ihren Besitz als gemeinsamen Eigentum. Das ist eine Aussage. Nicht von einem Christen, sondern von jemandem, der das Christentum beobachtet hat und er war davon vollkommen angewidert. Von dieser Art, wie diese Christen Liebe und Gemeinschaft gelebt und gedacht haben. Was bedeutet es also für uns, auch für im 21. Jahrhundert, im Lichte des Evangeliums, wenn wir als Brüder und Schwestern in einer familiären Beziehung stehen? Wisst ihr, das Wort für brüderliche Liebe ist Philadelphia und es beschreibt eine familiäre Liebe. Durch das Evangelium sollst du und ich eine familiäre Verbundenheit erfahren zu anderen Menschen, die nicht zu deiner ursprünglichen Familie gehören. Wisst ihr, ein bekannter Schriftsteller, C.S. Lewis, der hat auch die Bücher Narnia und sowas geschrieben, ein sehr toller Mann, er schrieb mal ein Buch über die vier Arten der Liebe, die es damals zur griechischen Zeit von Jesus gab. Und er nahm Bezug auf vier Wörter davon. Die erste Art der Liebe, ich habe sie gerade eben genannt, ist die Philadelphia oder auch Storge. Es ist die familiäre Zuneigung. Dann gibt es die zweite Art der Liebe, sie ist die Philos, eine freundschaftliche Liebe. Dann gibt es die Eros, die romantische Liebe. Und dann gibt es die Agape, die opferbereite, dienende Liebe. Und C.S. Lewis sagt, dass die Philadelphia, die Storge, dass dies eine Liebe ist, die unter diesen vier ganz besonders heraussticht. Weil bei den anderen drei ihre Stärke in dem Geliebten oder dem Geliebten liegt. Also die Agape-Liebe zum Beispiel hat ihre Stärke in der Liebe des Liebenden. Er ist opferbereit, er gibt alles hin. Darin liegt die Stärke von Agape. Oder die Liebe der Eros, sie hat ihre Stärke in Geliebten, in der Anziehungskraft der anderen Person. Aber C.S. Lewis sagt, Philadelphia, sie ist anders. Wir finden sie zum Beispiel in der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind oder auch umgekehrt eines Kindes zu ihrer Mutter. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich meinen Sohn, wird jetzt bald 9, habe ich so ein bisschen was erzählt. Ich habe gesagt, Junge, das Evangelium, das hat so viel Kraft, ne? Das macht uns möglich, Menschen zu lieben, die wir lieben. Und dann sagt er, ach Papa, ich liebe dich doch so immer. Und ich sagte, Mama? Mama liebe ich auch. Und Jonathan? So mittel. Paulus sagt, die Liebe der Philadelphia, sie ist eine natürliche, tiefe Bindung. Sie ist gegeben. Sie ist nicht wählerisch, sondern sie ist einfach da. Wisst ihr, Freunde, die suchen wir uns in unserem Leben aus. Aber mit den Menschen, mit denen wir unter einem Dach wohnen, auch bis auf den Partner, den man vielleicht geheiratet hat, mit denen, wenn wir ehrlich sind, würden wir wahrscheinlich nichts zu tun haben, wenn sie nicht mit uns unter einem Dach wohnen würden. Ich liebe meine Geschwister, ne, falls sie hier zuschauen. Ich habe euch lieb. Ne, nicht, dass mir hier was Schlechtes hier oder so ein Short gemacht wird. Daniel liebt seine Geschwister nicht. Ich liebe sie, aber die sind anders. Und ich weiß nicht, kann ich nicht sagen, weil sie sind ja meine Geschwister, ob ich sie mir wirklich als Freunde ausgesucht hätte. Ja, ich muss ja hier vorne auch ehrlich sein. Sie ist einfach da. Sie ist einfach gegeben. Ich liebe meine Geschwister. Auch aufgrund von besonderen Dingen. Aber auch wenn die nicht da wären, ich wüsste, ich liebe sie. Paulus sagt weiter, in Ehrerbietung sollen wir uns übertreffen. Ehren bedeutet jemand anderen als wertvoll und kostbar ansehen. Wenn wir Lobpreis machen, wir ehren Gott. Wir singen nicht nur einfach Lieder, weil die schön sind, sondern wir sagen, hey Gott, das bist du. Du bist wertvoll und du bist kostbar. Und Paulus sagt, das sollen wir tun in Bezug auf unsere Geschwister. Jeder von uns, der an Jesus Christus glaubt, ist ein Bruder und eine Schwester. Und Paulus sagt, wenn du das Evangelium in dir hast, fängst du auf einmal an, Dinge zu sehen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Du spürst eine Verbundenheit zu Menschen, die du gar nicht erklären kannst. Wenn du also anfängst, hier in dieser Gemeinde oder wo auch immer du sein magst, einen Menschen zu sehen, einen Bruder oder eine Schwester, wo du sagst, diese Person, die ist vollkommen anders. Und diese Person ist eine Person, die absolut nicht meinen Kriterien entspricht. Hey, aber ich finde diese Person von Herzensspitze. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Person habe. Dann hast du die Auswirkungen des Evangeliums in deinem Leben zu spüren bekommen. Wisst ihr, mein Hauskreis, die meisten sind auch heute hier, unser Hauskreis sind gute Gottesdienstbesucher. Unser Hauskreis ist ein gutes Zeugnis für diese Liebe. Wisst ihr, weil ohne unseren Glauben, und auch da betone ich, ich habe euch trotzdem lieb, ne? Ohne den gemeinsamen Glauben hätte sich unser Leben nie getroffen. Hätten wir wahrscheinlich uns nie ausgesucht, uns jeden Mittwochabend zu treffen, meistens zumindest, manchmal schaffen wir es nicht. Wir sind so unterschiedlich. Wir haben ganz unterschiedliche Lebensphasen, in denen wir stecken. Unsere Lebensgeschichten sind auch anders. Wir haben unterschiedliche Interessen. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin der Einzige, der in meinem Hauskreis angelt. Ist das zu glauben? Ist das zu glauben? Aber ich gehe da trotzdem hin. Und na, wir sind Frauen, Männer, gemischt, Singles, Paare. Wir haben ein ganz unterschiedliches Temperament. Und ich könnte noch so viele Dinge aufzählen, aber was unseren Hauskreis ausmacht, ist, wir haben eine tiefe Verbundenheit zueinander, die sich in Wertschätzung, in Annahme und gegenseitiger Unterstützung ausdrückt. Das ist das, was unseren Hauskreis auszeichnet. In Epheser 1 sagt Paulus zum Beispiel, Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Paulus zeigt uns in Römer 12 und auch in diesem Abschnitt eines der Kennzeichen. Nicht eine besondere Tugend, sondern ein Kennzeichen. Das, was Christen auszeichnet, ist die Liebe zu allen anderen Christen. Warum? Weil sie durch das Evangelium aufhören, Menschen zu casten. Menschen auszusuchen, nur nach ihrem Geschmack. Du wählst deinen Bruder oder deine Schwester nicht, sondern sie sind dir von Gott geschenkt. Und ich weiß, ich bin ja manchmal auch einer davon, ich kenne mich auch selber. Manche sind anstrengend, manche sind richtig schwierig und trotzdem sagt Paulus, hat Gott uns zusammengestellt. In einer Gemeinschaft und in einer Liebe, in der wir unterwegs sind. Das ist das Evangelium. Das ist die neue Art zu leben und zu denken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Christliche Gemeinschaft ist intensiv. Christliche Gemeinschaft ist kein Hobbyverein. Wisst ihr, in einen Hobbyverein, da geht man aus einem gewissen Grund. Und dieser Grund ist die Verbindung. Man könnte ja auch meinen, hey, wir treffen uns hier wegen Jesus. Das ist das, was uns verbindet. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin noch nie in ein Fitnessstudio gegangen. Und ich war schon in einigen. Da redet man über Fitness und ich sage dann auch immer gerne, dass ich Pastor bin und so welche Sachen. Aber noch nie ist jemand im Fitnessstudio zu mir gekommen und hat gesagt, hey Daniel, wir beide sind ja hier jetzt McFit-Mitglieder, kannst du mir mal mein Problem helfen? Hat noch nie jemand gemacht. Noch nie jemand ist im Fitnessstudio zu mir gekommen und hat gesagt, hey Daniel, ich würde mal gerne wissen, was sind eigentlich deine Werte in Bezug auf das und das? Hat auch noch nie jemand im Fitnessstudio, dürfen die gerne machen, aber wir würden sagen, hey, das geht dich doch gar nichts an. Wir sind hier im Fitnessstudio, wir machen Sport, aber das ist auch das Einzige, was uns verbindet. Wisst ihr was? Im Hauskreis tun wir sowas. Im Hauskreis, wenn es einem nicht gut geht, dann fragt er um Hilfe. Dann fragt er, ob wir unterstützen können. Und im Hauskreis fragen wir auch einander, wie wir zu gewissen Werten in unterschiedlichen Lebensbereichen stehen. Und das ist für uns nicht seltsam, sondern es ist unser Anspruch. Wisst ihr, der Philosoph, der die Christen kritisiert hat, der wird sich was dabei gedacht haben, als er ankreidet und sagt, ihre Privatsphäre verachten sie. Schauen wir uns mal die Familie an. Naja, wir sind so eine richtig typische deutsche Familie. Ich habe nicht ein Mädchen und Junge, sondern zwei Jungs, aber klassische deutsche Familie. Und jeder von uns hat natürlich ein Maß an Privatsphäre. Aber diese Privatsphäre, sie hat auch Grenzen. Und Eltern wissen, wie unangenehm das ist, wenn Kinder, und umso älter sie werden, wollen sie ja immer mehr, es einfordern, dass die Eltern sich raushalten. Und in zu einem gewissen Maß tun das auch Eltern, liebe Jugendliche. Aber das geht nicht uneingeschränkt. Eltern kann es nie egal sein, was ihre Kinder tun, weil sie für sie verantwortlich sind. Und das ist für uns selbstverständlich. Und wenn Paulus sagt, hey, andere Christen, hier in diesem Raum, hey, das sind deine Brüder und Schwestern, mit denen bist du verbunden, ob es dir gefällt oder nicht, ich habe euch zusammengestellt, dann betrifft dich auch das Leben des anderen. Es betrifft dich. Warum sagt wohl Paulus, dass wir das Böse hassen sollen und an dem Guten festhalten in Zusammenhang mit Beziehung? Er sagt es, weil wir Christen uns aneinander an der Wahrheit messen sollen. Christen messen ihre Beziehung, ihre Liebe, ihre Gemeinschaft an der Wahrheit. Natürlich nicht in Gesetzlichkeit oder in Verurteilung, denn das ist keine Liebe. Und das ist viel in der christlichen Gemeinde passiert. Aber wer liebt, der hasst auch. Und wer liebt, der kann es nicht ertragen, dass ein Bruder oder eine Schwester etwas Falsches tut, was dem Leben schadet. So sieht Paulus das. Und Paulus führt weiter an, Vers 13. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. In einer Familie ist das selbstverständlich. Meine Eltern sagen sowas nicht, aber wenn die mit was kommen und ich nichts anderes, ganz Wichtiges zu tun habe, dann haben die Anspruch auf mich, dass ich ihnen helfe. Das ist meine Verpflichtung als Sohn. Die haben mich großgezogen und jetzt bin ich dran, sie zu unterstützen. Sie haben Anspruch auf meine Hilfe. Und Paulus sagt, auch unsere Brüder und Schwestern nicht ausnutzen oder sowas. Aber Paulus sagt, Gemeinschaft, die von Liebe geprägt ist, christliche Gemeinschaft, sie ist dadurch geprägt, dass Menschen in deinem Leben Anspruch auf deine Hilfe haben. Er sagt, Liebe, die nicht in die Tat umgesetzt wird, das ist nur Sentimentalität, keine echte Liebe. In Vers 15 führt Paulus fort. Den habe ich nicht dabei, aber ich lese ihn euch vor. Er fordert uns sogar auf, nicht nur zu helfen, weil das könnten wir ja tun mit einer schlechten Laune. Er sagt, freut euch mit denen, die sich freuen, weint mit denen, die weinen. Das bedeutet, dass ich bei einer Beteiligung mit einem anderen Christen eine emotionale Verbundenheit spüren muss, wenn dem anderen etwas widerfährt. Wenn es einem Bruder oder Schwester in dieser Gemeinde schlecht geht, dann kann mich das nicht unberührt lassen. Es kann mich nicht kalt lassen, sagt Paulus. Ich kann nicht distanziert sein, sondern ich bin beteiligt. Wenn wir uns die Evangelien anschauen und mal Jesus genauer betrachten, na, wir wissen, Jesus war Gott, aber all die Menschen, die zu ihm kamen, mit denen hatte er nichts zu tun. Und lest mal, schaut euch mal an, wie Jesus gefühlt hat. Er war innerlich zerbrochen, als er die Menschen sah, dass sie keinen Hirten hatten. Er schaute über Jerusalem, das ihn abgelehnt hatte, ihn nicht wollte, und er hat geweint. Christliche Liebe, christliche Gemeinschaft, sie ist auch emotional durch Verbundenheit geprägt. Hey, was sagt uns das? Was sagt uns Paulus? Dass unsere Gemeinschaft, unsere Liebe sich darin ausdrückt, dass ich alles tue, was nötig ist, damit Geschwister bekommen, was nötig ist. Nicht nur ich, sondern die anderen. Das bedeutet Opfer. Wenn Paulus sagt, seid ein lebendiges Opfer. Es bedeutet fühlen. Es bedeutet tun und handeln und es bedeutet Hingabe. Wisst ihr, wenn wir ernst nehmen, was Paulus hier in diesen Versen schreibt, dann ist Gemeinschaft zu anderen Geschwistern etwas Intensives. So intensiv, dass es dich auch erschöpft. Wisst ihr, C.S. Lewis, der hat einmal gesagt, wenn du nicht möchtest, dass dein Herz gebrochen wird, dann darfst du es niemals verschenken. Ich zitiere ihn sogar jetzt hier. Er sagt, liebe irgendetwas und dein Herz wird gequält und möglicherweise gebrochen. Wenn du sicherstellen willst, dass es unversehrt bleibt, gib es niemanden. Wickle es sorgfältig in Hobbys und kleine Annehmlichkeiten. Vermeide alle Verstrickungen. Aber dann wirst du auch nicht erfahren, was echte Liebe bedeutet. Das ist die Gemeinschaft, von der Paulus schreibt. Das ist die neue Art zu denken, in die Gott uns durch das Evangelium, durch den Heiligen Geist hineinnehmen möchte. Ich habe noch einen kurzen Punkt, den ich mit euch teilen möchte. Ich habe keine Uhrzeit, da müsst ihr einfach zuhören. In den letzten Versen von Kapitel 12 geht Paulus nochmal auf die Feindesliebe ein. Wie gehen wir durch das Evangelium mit unseren Gegnern um? Wenn du an Jesus glaubst, hast du Gegner. Paulus spricht sogar von Feinden. Lass uns mal noch ein paar Verse anschauen. In Vers 14 gibt Paulus bereits die Richtung vor. Er sagt, segnet die, euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Das ist das Grundprinzip des christlichen Lebens. Und in Vers 17 sagt er, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Und in 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Das Wort überwinden, das ist ein militärischer Begriff. Und er bedeutet wörtlich überwältigen. Und hier zeigt uns der christliche Glaube eine sehr tiefe Erkenntnis. Wer Böses mit Bösen vergeltet, der wird gegen das Böse verlieren. Eine ganz klare Erkenntnis. Du kannst durch das Evangelium nicht das Böse mit Bösen vergelten. Die einzige Methode, sagt Paulus, ist es, das Böse Guten zu tun. Das ist die einzige Möglichkeit. wenn ich jemanden hasse, der mir Unrecht getan hat, was total verständlich ist, sagt Paulus, dann hast du verloren. Wisst ihr, und auch wenn Verfolgung in der Christenheit nicht fremd ist, wir müssen nur mal Open Doors und AVC ein bisschen verfolgen. Es ist schrecklich, was unseren Brüdern und Schwestern auf dieser Welt passiert, nur aus dem Grund, weil sie an Jesus Christus glauben, nur weil sie daran glauben, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dass sie ein Leben in Liebe führen. Sie werden verfolgt, aber davon sind wir in Deutschland zum Glück nicht betroffen. Davon, wovon wir betroffen sind, ist, dass wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben. In Deutschland ist das christliche Glauben nicht die einzige Gemeinschaft oder Religion, sondern es gibt viele Religionen und Gemeinschaften. Und die Frage ist für uns, wie können wir damit umgehen? Und wisst ihr, eine Antwort, die uns unsere Gesellschaft vielleicht schon lange, aber in der letzten Zeit ganz besonders stark aufdrücken möchte, möchte ich auch ganz stark so betonen, und weil ich daran keine gute Antwort sehe, ist, dass sie davon ausgeht, alle Exklusivität einer Gemeinschaft zu beseitigen. Alles, was exklusiv einer Gemeinschaft ist, das soll beseitigt werden. Warum? Weil das kann ja zu Streit führen. Wenn du etwas Exklusives hast, kannst du diskriminierend sein. Ohne Grenzen, denkt man, kann man sich viel besser verstehen. Hey, glaube, was du willst, aber sag niemals, dass du die Wahrheit hast. Denn wenn du sagst, du hast die Wahrheit, sagst du, jemand anderes hat nicht die Wahrheit. Zum Beispiel, dass die Bibel Gottes wahres Wort ist. Dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und dass er der einzige Weg zum Leben ist. Wisst ihr, das ist der Anspruch unserer Gemeinde und das macht uns exklusiv. Und das Witzige ist, dass die Menschen, die fordern oder sich wünschen, die Grenzen wegzunehmen, gerade sie setzen Grenzen und meinen damit, dass sie einen besseren Weg haben und kennen. Wisst ihr, wir müssen verstehen, auch als christliche Gemeinschaft, alle Gemeinschaften haben Grenzen. Weil gerade diese Grenzen zum Ausdruck bringen, was wir für eine Gemeinschaft sind. Ich habe euch alle gern, aber ich lege mich bei euch zu Hause irgendwie ins Bett. Da gibt's Grenzen. Oder? Auch wenn ich Pastor bin. Es gibt Grenzen. Ich gehe nicht einfach so in dein Haus rein. Nein. Hier, das ist nur für meine Familie. Es sind Grenzen und sie sind wichtig. Werte, die uns definieren. Wisst ihr, wir sträuben uns davor, heute so zu denken. Auch in Bezug auf Wahrheit. Weil wir das Gefühl haben, wenn wir so denken, dass die Gesellschaft uns zum Ausdruck bringt, dass wir böse sind, wenn wir so exklusiv denken. Dadurch vielleicht diskriminierend sind und Menschen nicht respektieren. Aber wisst ihr was? So zu leben, so unterwegs zu sein, das ist keine Liebe, sagt uns Paulus hier. Wenn wir Dinge rausnehmen, Wahrheit entfernen, dann lieben wir nicht mehr, sondern tolerieren nur. Und deswegen zeigt uns das Evangelium etwas anderes. Das Evangelium hat eine exklusive Wahrheit. Und das Evangelium möchte uns in ein exklusives Leben führen, nämlich liebevoll und freundlich zu anderen zu sein. Aber das tun wir nicht, indem wir die Wahrheit rausnehmen und manchen Menschen nicht mehr auf die Füße treten, sondern weil wir zur Wahrheit stehen. Weil die Wahrheit das Fundament unseres Lebens ist, wirst du niemals jemanden diskriminieren, sondern du wirst ihn lieben und respektieren. Das zeigt uns das Evangelium, wie wir mit anderen, ich nenne es mal Gegnern, umgehen. Menschen werden sagen, das ist böse. Menschen werden sagen, hey, das ist ablehnend, deswegen werde ich dich ablehnen. Oder Menschen werden böse nachreden. Das hat Jesus uns alles vorgelebt. Das passiert. Aber Paulus sagt, hey, der Weg ist nicht nur zur Wahrheit zu stehen. Der Weg ist nicht nur, sich nicht zu rächen, andere Menschen zu verletzen, sondern Paulus sagt, der Weg ist zu segnen. Zu segnen. Und was bedeutet das? du wünschst ihnen Gutes. Weißt du, wenn du die Grundlagen des Evangeliums verstanden hast, dann wirst du segnen durch und mit deinem Leben und nicht fluchen. Du wirst lieben und respektieren, aber niemals Menschen verachten, die nicht mit dir einer Meinung sind oder mit dir übereinstimmen. Sei es Leute, die anders denken, sei es Leute, die sich sogar zu deinen Gegnern definieren oder sogar deine Feinde. Wisst ihr, das ist das Einzigartige an christlicher Gemeinschaft. Das ist das Exklusive, das wir durch das Evangelium von Gott bekommen haben. Nicht nur, dass wir familiär miteinander verbunden sind, sondern die absolute Liebe und der Respekt, den wir auch allen Menschen gegenüber geben, die außerhalb dieser Gemeinschaft sind. Wisst ihr, und zu solch einem Leben ruft uns Paulus auf, weil das Evangelium uns in dieses Leben hineinführen möchte. Eine vollkommen andere Art zu lieben und Gemeinschaft zu leben. Aber dafür muss unser Denken erneuert werden, sagt Paulus. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Dafür muss unser Denken erneuert werden. Darf er das? Darf er dein Denken erneuern in Bezug auf Liebe und in Bezug auf Gemeinschaft und auch in Bezug auf Feindschaft? Weißt du, wenn man so welche Dinge hört und auch liest, dann fragt man sich, hey, wie soll man im Ernst so leben? In Umgang mit Glaubensgeschwistern und dann sogar noch in Bezug auf Feinden. In Vers 1 von Kapitel 12 gibt uns Paulus die einzige Möglichkeit, dort hineinzukommen. Nämlich, indem wir jeden Tag daran denken, uns berühren lassen, was wir auch gerade getan haben. Hey, wie groß Gottes Erbarmen ist, das uns widerfahren ist. Wie groß war das, was Jesus uns gebracht hat. Obwohl wir seine Feinde waren, obwohl wir nichts von ihm wissen wollten, ihn abgelehnt haben, unsere eigenen Wege gehen werden. Paulus sagt, alleine durch das Evangelium werden wir verstehen und in der Lage sein, die Verse 9 bis 21, ein Leben in Liebe, wirklich zu leben. Wisst ihr, so zu lieben, ist ein lebendiges Opfer. Jesus sagt selbst, es ist nichts Besonderes, seine Kinder zu lieben oder die zu lieben, die man sowieso schon liebt. Das tun sogar die Bösen, sagt Jesus. Aber so zu lieben, sagt Paulus, das ist ein lebendiges Opfer. Und das geht komplett gegen den Strich unserer westlichen Kultur. Aber unsere Liebe, die darf uns etwas kosten. Weil Jesus Christus die Liebe des Vaters über unser Leben ausgegossen hat. Sie darf uns etwas kosten. Wisst ihr, mein Sohnemann, der wurde diese Woche angegriffen. Nicht nur irgendwie geschubst oder sowas, der wurde umgeschmissen und jemand hat ihn richtig fett ins Gesicht getreten. Ja. Und was glaubt ihr, wie ich gefühlt habe? Rachepläne. Ich habe mir alle Actionfilme angeguckt. Was mache ich mit dem Jungen? Und wenn die Eltern ihn nicht bestrafen, was mache ich dann mit den Eltern? Ich bin ehrlich mit euch, also welche Gedanken kamen. Filme habe ich natürlich nicht geguckt, aber so welche Gedanken kamen. Das ist ganz natürlich. So fühlt man als Eltern für jemanden, den man liebt. Das ist die natürliche Weise. Und dann habe ich mich auf Jesus Christus ausgerichtet, habe gesagt, oh, das alles fühle ich. Und Jesus hat mich gefragt, hey, darf ich dir einen anderen Blick zeigen? Darf ich dir eine andere Art und Weise zeigen, wie du mit dieser Situation umgehst? Wie du diesen Jungen siehst, dich selbst siehst, mein Sohn, seine Eltern. Und Gott hat mir gezeigt, ich habe einen ganz anderen Weg für dich. Und es war eine ganz bewusste Entscheidung, die ich treffen musste. Zu zeigen, ja Gott, ich möchte diesen Jungen segnen. Ich möchte für ihn und seine Familie beten, weil die haben jetzt auch richtig Ärger am Hals. Das ist das Evangelium. Es zeigt uns eine andere Art zu lieben. Ich muss mich nicht rächen, damit mein Sohn glücklich ist. Ich habe das Evangelium. Mein Sohn ist geliebt von mir, von Jesus Christus. Ich kann anders leben, lieben. Ich muss nicht rächen. Ich kann das Gott überlassen. Und Gott möchte dich auch in diese Art zu leben hineinführen. Aber er fragt dich, darf ich das? Darf ich dich hier in eine Art und Weise hineinnehmen, diese Menschen hier anders zu betrachten? Aus meinen Augen zu betrachten? Mit meiner Liebe zu begegnen? Nicht nur sonntags hier schön zusammen zu sein, sondern verbindliche, enge Gemeinschaft zu leben, die unser Leben wirklich transformiert. Und er lädt uns ein, auch anders zu denken über Menschen, die anders denken, die vielleicht gegen dich sind, die dir das Leben schwer machen. Er sagt, du hast das Evangelium und es möchte ihre Kraft in deinem Leben entfalten. Was ist deine Antwort auf Gottes Gnade? Was ist deine Antwort auf das Erbarmen, das Gott in deinem Leben ausgegossen hat? Ich möchte dich ermutigen, richte dich aus auf Gott. Wir wollen jetzt noch ein Lied singen. Sein Werk am Kreuz, es hat alles vollbracht. Es hat unser Leben komplett verändert. Und ich möchte dich ermutigen, antworte auf Gottes Reden heute. Er wünscht sich eine Antwort von uns. Vielleicht in einen Schritt zu gehen in Bezug auf Gemeinde. Vielleicht einen Schritt zu gehen in dem, wie du über einen anderen Menschen denkst. Und er sagt, du hast das Evangelium. Lass dich hineinnehmen in diese neue Art zu denken. Ich möchte noch beten. Jesus, wir können dein Werk am Kreuz nicht begreifen. Wir können es nicht begreifen, wer wir waren und was du bereit warst für uns zu geben. Und doch hast du uns diese Gnade geschenkt. Hast dein, wie wir heute gefeiert haben, dein Blut für uns vergossen, damit wir gerecht und rein vor dir sind. Deine Liebe erfahren dürfen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass das nicht das Ende ist, sondern dass das der Türöffner ist, Herr, für ein ganz neues Leben, eine andere Art zu leben, die total herausfordernd klingt und auch ist, aber in der sich deine Liebe und dein Evangelium, dein Wirken, Heiliger Geist, immer mehr in unserem Leben ausbreitet. Und ich danke dir, dass du unser Herz kennst, wo wir Ängste und Sorgen haben, uns auf Gemeinschaft und Liebe einzulassen, weil wir verletzt wurden, wo wir Angst haben, zu lieben und abgelehnt zu werden. Danke, Herr, dass du uns so nimmst, wie wir sind. Aber ich bete, Heiliger Geist, dass du uns Mut schenkst, immer neue Schritte zu gehen mit dir. In ein Leben, Herr, das du für uns vorbereitet hast. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen, Herr. Ich bete für ein offenes Herz, dass du zeigen darfst, Herr, wo du hin möchtest. Amen.